Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also ich lade ein, dass mal alle beim Lesen wenigstens aufstehen. Dankeschön. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, wenn wir dein Wort auf uns wirken lassen, kommen wir manchmal an unsere Grenzen mit unserer Einsicht, mit unserem Verständnis, mit unserem Verstand. Schenk, dass wir das aushalten, keine faulen Kompromisse machen, sondern deinem Wort in Eindeutigkeit nachfolgen. Denn du bist der Herr. Amen. Matthäus Kapitel 10, es kam vor dem Gottesdienst ein Mitarbeiter auf mich zu und hat gemeint, dieser Bibelabschnitt ist ganz schön herausfordernd. So ging es mir auch. Es gäbe sicherlich leichtere Bibelabschnitte so kurz vor dem Dienstende. So das Bibelwort hier an Abraham, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein, da könnten wir dann so locker drüber reden. Aber gut, Matthäus Kapitel 10, 34 bis 39. Christus spricht: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Bevor ich, liebe Gemeinde, auf den Bibelabschnitt eingehe, ein kurzer Rückblick zu letzten Sonntag. Da war Guntram Wurst hier, er hat ja ein Seminar gehalten und dann die Predigt gehalten. Und bei den Gedanken ging er auch ein bisschen auf einen Impuls ein, den ich ganz interessant fand. Er hat gesagt, wir haben ja eine Zeit lang hier in Deutschland, in Europa, in der sogenannten Postmoderne gelebt. Das Kennzeichen der Postmoderne ist, dass alles gleichgültig ist, im doppelten Sinn. Dass also es keine absoluten Mehrheiten, überhaupt keine Wahrheiten mehr gibt, sondern der eine sagt halt dieses und das stimmt, der andere sagt jenes. Meistens das Gegenteil und das stimmt auch. Was auf der einen Seite ja wenig Konfliktpotenzial hat, denn wenn alles stimmt, dann kann man sich auch nicht mehr streiten. Aber auf der anderen Seite eben doch nur ein fauler Friede ist. Und das merken wir momentan, denke ich. Das hat er auch ein bisschen angedeutet bei der Predigt, dass wir, das kippt jetzt langsam in unserem Land. Diese Friede, Freude, Eierkuchen-Mentalität, die verschwindet immer mehr. Weil viele merken, damit kann man kein Leben gestalten. Das ist nur ein scheinbarer Friede, aber der hält nicht durch. Und es ist momentan doch ziemlich zu spüren, auch in unserem Land, dass es Menschen gibt, die genau das merken und die deswegen wieder zu einer neuen Eindeutigkeit zurückfinden. Das muss jetzt nicht spezifisch christlich sein. Aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass gerade in der jüngeren Generation jetzt immer mehr dazu finden, zu sagen, was sie denken und das dann aber auch für absolut zu halten. Also so, wie sie denken, so ist es richtig und alles andere ist eben nicht richtig. Und das hat so eine Sinneswandel hat meistens mit Zahlen zu tun. wenigstens in Deutschland. Und deswegen habe ich eine Zahl aufgeschrieben, die vielen bekannt vorkommt. Als ich in die Schule ging, war das noch so eine Note, so 1 minus. Heute hat 1,5 eine völlig andere Bedeutung. Und genau darum geht es ja. Diese Zahlen waren ja auch auf Werbeplakaten gestanden, nach dem Motto, hier ist genug, sonst gibt es kein Überleben mehr auf diesem Planeten. Und diese Zahl, die ja eine Herausforderung darstellt, die treibt dann eben Menschen auf die Straße, teilweise jede Woche, lässt sie demonstrieren, lässt sie darauf hinweisen, bitte nicht mehr, nicht noch mehr, als ohnehin ja schon passiert ist in der Klimaveränderung. Also die Aussagen werden eindeutiger, sie werden klarer, man kann das durchaus positiv sehen. Und die Folge davon ist, man kann jetzt wieder mit Leuten das Streiten anfangen. Ich meine das Ehrliche, das ist jetzt nicht negativ gemeint, weil wenn man mit niemandem mehr streiten kann, dann kann man ja nichts mehr Neues dazulernen. Wenn alles gleichgültig ist, dann macht das Leben überhaupt keinen Spaß mehr. Weil, ja, jenseits von Eden, also ich rede jetzt immer von der Zeit nach dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall war alles anders, das weiß ich, auch wenn ich es persönlich nie erlebt habe, aber ich vertraue da, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Nur wir leben jetzt jenseits von Eden und zu dem Leben, das Gott uns jenseits von Eden zumutet, gehört dieses Phänomen, dass ich streiten kann und dass es Meinungsunterschiede gibt. Wir werden das nicht erfahren, in der Ewigkeit dann schon wieder, aber hier nicht. Selbst in Paul Gerhardt ist das ja mit Händen manchmal zu greifen, dass wir trefflich streiten über Fragen von Wohnungsnutzungen oder von Geldverwendung. Es gibt immer genügend Möglichkeiten, darüber unterschiedlicher Meinung zu sein. Und das wirkt sich manchmal ja auch im Kirchenvorstand aus. Also ich versuche das wirklich jetzt mal ganz positiv zu sehen, weil das werden mir wahrscheinlich manche bestätigen, wenn ich jetzt aufwachen würde, mit dieser Gewissheit, heute gäbe es überhaupt keinen Streit. Heute wären alle meiner Meinung. Eben, danke. Ich glaube, am Abend wäre jeder unzufrieden. Da fehlt doch irgendwas, es war so fade. Es hat sich eigentlich gar nicht gelohnt, heute überhaupt aufzustehen. Sich aneinander reiben, sich auseinandersetzen und wieder zusammensetzen, das macht doch das Leben gerade interessant. Aber dazu braucht es eindeutige Positionen, an denen ich mich reiben kann. Damit ich auch weiß, wovon ich eigentlich überzeugt bin. Weil wenn alles gleichgültig ist, dann weiß ich zum Schluss selber schon gar nicht mehr, ja, wovon bin ich eigentlich überhaupt überzeugt. Es ist ja alles, es zerfließt ja alles. Und das halten wir nicht lange durch. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt offensichtlich in ein anderes Zeitalter hineinkommen. Und es ist gut, wenn wir uns als Christen darauf einstellen und nicht überrascht sind, sondern das als positive Möglichkeit auch aus der Hand Gottes nehmen. Gott will kein Wischiwaschi. Gott will keine Postmoderne haben, sondern Gott will klare Kanten. Gott will Eindeutigkeit. Und Gott will, dass sich das Klima verändert. Aber in der Weise, wie Christus das haben möchte. Nämlich zuerst das Klima zwischen Gott und mir. Und da braucht es dringend Klimaveränderungen. Jeden Tag neue. Und dann auch, dass sich das Klima zwischen den Menschen auch verändert. Und das ist auch eine Herausforderung. Und da braucht es manchmal ganz deutliche Positionen, damit jeder weiß, was die Grundlage eigentlich auch meines Glaubens ist. Und aus dem Grund hat meiner Ansicht nach Christus diese Worte damals gesprochen. Denn die Postmoderne, das ist kein modernes Phänomen. Das gab es damals auch im Römischen Reich schon. Das gab auch damals schon diese Tendenzen in diesem völlig pluralistischen Vielvölkerstaat, rund um das Mittelmeer herum, dass alles gleich für alles für gleichgültig gehalten wurde. Der eine betet halt den einen Götzen an, der andere räuchert vor dem Kaiser. Ist eigentlich völlig egal, wenn ich 50 Kilometer weitergehe, hat es einen anderen Namen. Die Römer haben die griechischen Götter übernommen und haben ihnen nur ein anderes Etikett hingeklebt und haben mit denen Theater gespielt. Also es war alles möglich damals. Wenigstens bis Nero auf einen anderen Gedanken kam, aber in der Zeit, als Jesus gelebt hat und als Jesus diese Worte gesprochen hat, war im Römischen Reich alles möglich. Und Christus hat hier eine ganz deutliche Gefahr gesehen, dass das nämlich zu einer Lauheit führt, dass es eigentlich nicht mehr klar ist, was es heißt, mit Jesus Christus zu leben. Und auch, wenn es denn sein muss, für ihn zu sterben. Und deswegen sagt hier Christus, liebe Freunde, der Friede Gottes ist ganz wichtig. Und davon spricht Christus ja auch an vielen Stellen. Ich habe da mal Johannes 16 heute Morgen noch gelesen. Das habe ich zu euch geredet, sagt Jesus zu seinen Jüngern, damit ihr in mir Frieden habt. Und auch wer Haggai 2 aus dem Losungsbuch von heute im Zusammenhang gelesen hat, der ist auch auf dieses Wort Frieden gestoßen. Frieden im Haus Gottes, das ist das, was Haggai damals seinem Volk zugesagt hat. Es stimmt. Aber nicht jeder erfährt diesen Frieden. Und darum geht es jetzt heute. Das ist immer wichtig zu sehen, worum geht es eigentlich? Ich kann nicht einfach einen Bibelabschnitt gegen einen anderen ausspielen, sondern jeden Bibelabschnitt, so wie er dasteht, ernst nehmen und in seinem Zusammenhang auch wahrnehmen. Und es geht hier darum, dass es immer wieder im Laufe der Kirchengeschichte Situationen gegeben hat und immer noch gibt, wo genau das zutrifft, was Jesus hier sagt, wo innerhalb der Familie kein Friede da ist. Aber nicht, weil die Leute so starkköpfig sind und sich gegenseitig mit dem Holzbrett den Schädel einschlagen, sondern weil hier Christus die Menschen in einer Familie unterscheidet oder zu einer Unterscheidung bringt. Die einen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, die diesen Frieden erfahren, und die anderen sagen, lass mich damit in Ruhe, ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe das einmal auch hier bei einem Besuch erlebt, das ist ja alles nicht so weit hergegriffen, wo es auch um diese Fragen ging, die Bedeutung von Jesus Christus. Und dann hat einer, der da am Tisch saß, gesagt, dieser Scheiß interessiert mich nicht. Er hat es auch zu mir gesagt. Und genau darum geht es. Dass hier Christus jetzt nicht irgendwie so einfach nur so rosarot alles überkleistert und sagt, ja, wenn du mit mir lebst, hast du nie Probleme. Das wäre völlig falsch, weil es einfach nicht stimmt. Es gibt Familien, da gibt es diese Probleme überhaupt nicht. Da gibt es keinen Streit zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter und zwischen Sohn und Vater. Solche Familien kenne ich auch, finde ich wunderbar, bin begeistert. Und wenn die gemeinsam in den Gottesdienst gehen, ist das was Geniales, ist das das Schönste, das Beste, was überhaupt passieren kann. Dass dieser Glaube generationsübergreifend gelebt wird. Dass dieser Friede mitten in dieser Familie handgreiflich zu erfahren ist. Aber es ist nicht selbstverständlich. Es gibt die anderen Situationen, die anderen Familien. Und wer schon mal in so einer Situation war, der weiß, das kann einen schon innerlich ziemlich, auch vielleicht manchmal auch mürbe machen. Wenn da einer seit Jahren oder Jahrzehnten für seinen Ehepartner betet, und dann rein äußerlich gesehen ändert sich scheinbar überhaupt nichts. Von diesem Frieden ist eben nichts zu erfahren. Es ist eher das Gegenteil, es ist das Schwert da, das auseinandertreibt. Und dann ist manchmal schon die Frage, und ich denke, darum geht es auch, jeder Bibelabschnitt hat ja auch ein seelsorgerliches Element, darum geht es dann, für diese Christen wirklich zu beten. Dass sie treu bleiben, dass sie beständig bleiben, dass sie sich durch diesen Widerspruch mitten in der Familie nicht von ihrem Weg abbringen lassen, denn da ist die Gefahr wirklich groß, nach Jahren, nach Jahrzehnten, dass man Kompromisse eingeht. Sagt, um des lieben Friedens willen, das ist aber nicht der Friede, der von Gott kommt, sondern das ist ein fauler Friede, um des lieben Friedens willen gehe ich Kompromisse ein. Ja, gehe ich halt nicht mehr so häufig zum Gottesdienst, ja, damit mein Ehepartner nachher nicht so geladen ist, wenn ich wieder nach Hause komme. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, so ganz leicht. Und ich richte da wirklich jetzt nicht drüber. Aber das ist die Herausforderung von dem Bibelabschnitt. Wenn jetzt Jesus hier wirklich sagt, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert, dann sagt er damit, es geht hier um die Ewigkeit. Und es geht in diesen Fragestellungen darum, lebe ich so, dass ich dann wirklich in der Ewigkeit diesem lebendigen Gott begegnen kann? Und dass er sich auf mich freut und ich mich auf ihn? Oder ist mir die gute Beziehung zum Sohn, zur Tochter wichtiger als ein gereinigtes Verhältnis zum lebendigen Gott? Das sind Fragen, die kann man bei einer Predigt leicht sagen, ich weiß es alles. Die sind im Alltag manchmal sehr schwer durchzubuchstabieren. Und deswegen da wirklich die Bitte, wer da in Lebenssituationen lebt, wo er sowas noch nie erfahren hat, der möge bitte Gott von Herzen dankbar sein und möge für die beten, denen es anders geht. Und Guntram Wurst, er wusste, als er das letzte Woche angesprochen hat, er wusste, um was es geht. Er hat auch diesen Bibelabschnitt angesprochen beim Seminar am Samstag. Er wusste, um was es geht, weil er in der DDR aufgewachsen ist. Der ist jetzt 49, das heißt, war 18, als die Wiedervereinigung geschah. Das heißt, er hat als Kind und Jugendlicher noch ganz deutlich die Situation in der DDR miterlebt. Und da gab es diese Scheidungen. Da gab es die Scheidungen mitten in der Klasse, wo dann manchmal die halt rausgerufen wurden, die nur in Anführungszeichen sich haben konfirmieren lassen und auf die Jugendweihe verzichtet haben. Und die sind dann vor der ganzen Klasse als die Blödel der Nation hingestellt worden, als rückständig. Oder wenn dann auch mitten im Familienkreis dann die Stasi einen inoffiziellen Mitarbeiter installiert hatte, der dann alles denunziert hat. Und da gibt es zig Beispiele. Theo Lehmann war einer in Chemnitz als Jugendpfarrer, war ja ganz bekannt. Und im Nachhinein, als dann die Stasi-Akten angeschaut wurden, hat er gemerkt, dass in seinem unmittelbaren Umfeld einer war, der alles an die Stasi weitergemeldet hatte. Nach außen hin ganz fromm war und im Inneren Mitarbeiter der Staatssicherheit. Das kann manchmal so passieren, dass eben mittendurch so dieses Schwert durchgeht. Das Schwert, auch das Schwert des Heiligen Geistes hier. Hier ist natürlich nicht das gemeint, was die Kreuzzüge dann im wörtlichen Sinn umgesetzt haben, die gemeint haben, wir müssen mit dem Schwert ins Heilige Land und diese Muslimen da wieder raustreiben. Das ist dieses Schwert nicht, sondern das Schwert des Heiligen Geistes, das Schwert des Wortes Gottes, das aufdeckt, das scheidet, das Menschen in die Entscheidung hineinführt. Und alles, was mit Scheidung zu tun hat, ist immer mit Schmerzen verbunden. Im wörtlichen Sinn in einer Familie ja so und so, aber auch im geistlichen Sinn, im übertragenen Sinn. Es tut weh, wenn der Mensch, den ich lieb habe, mit dem ich mich seit Jahren oder Jahrzehnten verbunden weiß, wenn der gerade in diesem Punkt einen anderen Weg geht, als den ich von Gott her gesehen als den richtigen ansehe. Aber es gilt einfach jetzt hier wirklich, sich diese Perspektive weiter schenken zu lassen. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Diese Ewigkeitsperspektive, um einfach zu sehen, es geht hier nicht nur um diese 70, 80 Jahre auf diesem Erdball, sondern es geht darum, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringen kann. Und je eindeutiger ich das hier lebe, umso wunderbarer ist dieser Ausblick auf diese Ewigkeit, weil es um Christus geht und weil er mich auch durch den Tod in diese Ewigkeit hinüberführen möchte. Aber ich werde dieses Leben normalerweise nicht alleine finden, das hier Christus verspricht, sondern immer in Gemeinschaft mit anderen. Und das ist eigentlich das, was ich selber schon auch ein bisschen so bezeugen kann oder auch an mir beobachten konnte. Ich war meistens alleine unterwegs als Kind und Jugendlicher, aber dann, als ich zum Glauben gefunden habe, dann haben sich hier diese Schleusen geöffnet. die Schleusen der Gemeinde Jesu Christi. Dann war ich immer mit Menschen umgeben, bis heute. Eigentlich nie mehr alleine. Und das ist für mich so beglückend, auch jetzt in dieser Situation, in der ich mich momentan befinde, da immer wieder zu sehen, dass Menschen da sind, dass sie sich freuen, dass dankbare Rückmeldungen kommen. Ja, am Freitag zum Beispiel hatten wir Hebräischkurs und dann haben die Leute vom Hebräischkurs mich dann noch in ein Restaurant, in ein jüdisches Restaurant in der Hessstraße eingeladen. Und dort saßen wir dann noch so 2 Stunden bei jüdischem Essen und angeregten Gesprächen. Es war zwar ein bisschen spät, als ich dann nach Hause kam, aber ich war so dankbar gewesen, dass genau das Leben ist, was Christus verheißen hat. So zu meinen Angehörigen, also mit Ausnahme der direkten Familie jetzt hier, zu meinen Angehörigen gibt es eigentlich so gut wie keinen Kontakt. Aber in der Gemeinde, da wird dieses Miteinander gelebt. Und das ist für mich schon wirklich was sehr Beglückendes auch, sowas erfahren und erleben zu können. Und deswegen habe ich auch dieses Blatt mal kopiert, so einfach als Ermutigung auch, immer wieder als Frage, gehen wir als Paul-Gerhardt-Gemeinde diesen Weg? Als Gemeinde sind wir offen für Neue, laden wir sie ein, nehmen wir sie auf den Weg mit? Oder auch als Einzelne bin ich bereit, auch dafür offen zu sein, neue Leute mit einzuladen, auch da wieder Zeit zu haben, hinein zu investieren, Gemeinschaft zu leben, Gemeinschaft zu erfahren. Das ist zum Beispiel auch für Menschen wie ja unsere Afghanen, ist es was ganz Wichtiges oder wäre es auch was ganz Wichtiges, immer wieder mal eingeladen zu werden. Manchmal ist es ja auch schon an Weihnachten passiert, aber es könnte noch mehr sein. Und ich denke, gerade in der Zeit jetzt, das geht unsere Leute, unsere afghanischen Freunde ja noch viel stärker was an als uns. Wir lesen die Berichte der Taliban in Afghanistan in der Zeitung oder sehen sie in den Tagesthemen. Aber wir haben keine Verwandten, ich gehe mal zumindest davon aus, dass kein Verwandter von uns in Afghanistan selber lebt. Aber die hier sind und die ja immer noch einen Kurs machen hier, die haben ihre Verwandten in Afghanistan und wissen vielleicht gar nicht, ob die überhaupt noch leben. Ob die in dieser Revolutionszeit umgekommen sind und wenn sie vielleicht Christen sind, ja, wie kann ich als Christ jetzt in Afghanistan unter dieser Taliban-Herrschaft überhaupt leben? Für uns sind das mehr theoretische Fragen. Für die Afghanen sind es Fragen, die gehen ganz tief rein, weil da geht es genau um die Familien zusammen, um den Familienzusammenhalt und ob da der Friede zu erfahren ist. Ich kann da Leuten nur Mut machen, vielleicht auch wenn es natürlich durch sprachliche Grenzen schwierig ist, sich über diese Themen zu unterhalten, wenn man kein Farsi kann. Aber ich kann da nur Mut machen, mal wirklich so auf Menschen zuzugehen und ihnen mal diese Fragen zu stellen. Wie es der Verwandtschaft in Afghanistan jetzt geht. Der Verwandtschaft derer, die jetzt hier in München in Leim leben. Und dann mal zuzuhören. Und dann gemeinsam mit ihnen oder für sie zu beten. Oder sie zu segnen, dass sie diesen inneren Zwiespalt, diese innere Zerrissenheit, in der sie leben, dass sie das überhaupt aushalten. Denn das ist nicht einfach für junge Leute, zu wissen, dass die Verwandtschaft in Afghanistan ist und dass sie ihnen nicht helfen können. Weil das Schwert manchmal halt leider mitten durchgeht. Aber es gibt auch immer wieder ermutigende Berichte. Ich habe das jetzt auch erst gelesen aus dem Irak, wo das ja auch erlebt wurde die letzten Jahre durch den IS. Wo der IS, als er die Ninive-Ebene erobert hatte, ja an jedes Haus, wo Christen lebten, ein N hingemacht hat für Nazaräer, also Anhänger Jesu Christi in arabischer Sprache. Und die mussten sich dann alle entscheiden. Bleibe ich Christ, dann muss ich fliehen. Dann weiß ich, dass meine Häuser, die Lebensgrundlage zerstört werden, dass der Brunnen vergiftet wird, dass die Getreidefelder abgebrannt werden, dass die Viehherden zerstört werden. Bleibe ich treu, dann geht es in eine völlig ungewisse Zukunft. Oder gehe ich Kompromisse ein, in meinem Herzen kann ich ja immer noch Christ sein, ich gehe halt dann nur freitags in die Moschee und pro forma spreche ich dann diese arabischen Koranverse mit, wo ja Allah verehrt wird, aber im Herzen bleibe ich trotzdem noch Christ. Dann hätten sie bleiben können und keine Probleme mit dem IS gehabt. Die meisten haben sich für den ersten Weg entschieden, für den Weg, den Christus hier vorgeschlagen hat. Wahrscheinlich hat damals Matthäus 10 bei den Christen in der Ninive-Ebene eine ganz große Rolle gespielt in ihrem Entscheidungsfindungsprozess. Treu sein und fliehen müssen oder nicht treu sein und bleiben können. Die meisten sind dann geflohen oder wurden vertrieben, sind halt dann in die kurdische Autonomie-Region um Erbil herum. Und jetzt war im Sonntagsblatt von vorgestern gestanden, dass jetzt die Christen wieder in den Nordirak zurückziehen können. Und auch da mit bayerischer Hilfe, also unsere bayerische Landeskirche hat da so ein Patenschaftsprogramm auch, dass dann da wieder Häuser aufgebaut werden können von den Einheimischen. Also da kommen jetzt keine Fachleute aus dem Ausland, sondern das machen die alle selber. Sie kriegen halt die Materialien ein bisschen geliefert und sie kriegen wieder Saatgut, damit sie ihre Felder bestellen können und dann wieder ein bisschen Vieh, damit sie eine Lebensgrundlage haben. Es geht wieder los. Auch wenn die Zukunft trotzdem völlig unklar ist, das steht in diesem Artikel auch drin. Momentan ist eine Euphorie, eine Aufbruchstimmung zu merken. Christliche Kirchen werden wieder saniert, Gottesdienste werden gefeiert. Aber es weiß keiner, wie das in 5 Jahren dort aussieht. Weil die politische Situation einfach zu fragil ist, zu ungewiss ist. Und es ja verschiedene Kräfte im Irak gibt, die unterschiedliche Interessen haben. Aber sie erfahren momentan, wer sein Leben verliert, wer bereit ist, sein Leben loszulassen, seine Heimatstadt loszulassen, zu fliehen, wenn es sein muss, der wird es finden, der bekommt es wieder zurück. Dessen, ich würde mal sagen, christliche Gemeinschaft wird lebendiger. Und wir können dafür beten, wir können uns da mitfreuen bei solchen Artikeln und wenn wir die Möglichkeiten haben, das auch entsprechend zu unterstützen. Damit Christen in Ländern, die wirklich Verfolgung erlebt haben, dass sie Mut haben und dass sie wirklich merken, dass sich dieses Wort wörtlich in Erfüllung geht. Verlieren und gleichzeitig finden. Hier in Deutschland ist das alles nicht so dramatisch. Dafür bin ich auch dankbar. Ich sehne mich nicht nach einem Martyrium. Aber trotzdem kann das manchmal auch zu Scheidungen führen, zu Unterscheidungen. Und ich erzähle deswegen das jetzt als letztes von meinen Eltern, weil es ja immer schwierig ist, von anderen Menschen Beispiele zu erzählen, die das einfach in ihrer Weise völlig undramatisch, aber trotzdem genauso erfahren haben, wie das hier Jesus im Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich aus einem nichtchristlichen Elternhaus komme. Meine Eltern waren keine Christen, sie haben den Glauben überhaupt nicht gelebt, sind nie in den Gottesdienst gegangen, hat alles keine Rolle gespielt. Sie haben sozusagen gut bürgerlich gelebt. Es war eine Sozialwohnung, 3 Zimmer, Miete war gering. Mein Vater hat gearbeitet und dadurch hatten sie immer ein bisschen Geld übrig. Auto hatten sie auch keins, dadurch haben sie Geld gespart. Und dadurch haben sie sich halt immer mal so eine Reise mit so einem Kreuzfahrtschiff gegönnt, so irgendwo hin, so Lofoten und was weiß ich, wo alles sind. Und sind halt dann immer mal ausgegangen und so ein bisschen rumgeschwurft. Also so irgendwie rein bürgerlich gesehen war alles in Ordnung. Aber dann so, als meine Mutter etwa 55 war, Da hat sich das Leben doch ziemlich radikal verändert. Und das hat ja meistens mit Menschen zu tun, in dem Fall mit einem Haus, das in der Rhön steht, Bischofsheim in der Rhön, christliche Tagungsstätte. Da sind sie mal hingekommen, weil da der Sohn mal Zivildienst gemacht hatte. Und sie hat dann dort auch in Bischofsheim, da gibt es eine evangelische Kirchengemeinde, einen Pfarrer erlebt, meine Mutter war katholisch, einen Pfarrer erlebt, den hatte sie in ihrem Leben noch nie so erlebt. Also sie hat es später erzählt, das hat sie umgehauen. Diese Person einfach so, ja, sie kennen sie nicht, deswegen kann ich das schlecht beschreiben, also ich kann das gut nachvollziehen, das war einfach was völlig anderes. Keine so Amtsperson und nicht steril und so irgendwie, sondern da platzte das Leben so aus den, ja fast aus einem Talar heraus. Da musste man aufpassen, dass er nicht zerrissen ist, vor lauter Lebensfreude, die er so im Gottesdienst ausgestrahlt hat. Und das hat meine Mutter begeistert. Und da hat sie gemerkt, Da muss doch offensichtlich irgendwas anderes noch dran sein an diesem Gott oder an diesem christlichen Glauben. Da muss es doch im Leben noch mehr geben, als einfach immer so die Woche dahin leben, ja so ein bisschen was tun, mal ein bisschen den Staub wieder wegwischen und mal am Samstag irgendwo hinzugehen und ansonsten vorm Fernseher zu sitzen und einmal im Jahr mit irgendeinem Schiff irgendwo hinzufahren. Und das war der Ansatzpunkt. Und das hat das Leben meiner Mutter wirklich radikal verändert. Sie hat wirklich mit der Vergangenheit gebrochen, ohne dass ihr das jemand gesagt hat. Ich habe es ihr so und so nicht gesagt. Sondern sie hat dann einfach ihr Leben in junge Leute hinein investiert. Indem sie dann in diesen christlichen Gästehäusern ein halbes Jahr lang, die Hälfte des Jahres war sie dort und hat mit jungen Leuten gelebt. Mit ihnen gearbeitet, hat dann so Kuchen gebacken, hat dann Kaffee gegründet. Das ist dann mal auch legendär geworden, Tante Alice Camp Café, das ist durchaus bekannt geworden auch mal. Wo sie aber einfach, das ging gar nicht um den Kuchen. Es ging darum, dass da ein Mensch einfach sich Zeit genommen hat für junge Leute. Mit ihnen geweint, gelachen hat, Liebeskummer durchgestanden, verbranntes Kuchenblech wieder sauber gemacht und ansonsten wieder Feste gefeiert. Also es war einfach genial und meine Mutter ist aufgeblüht wie ein Honigkuchenpferd. Manche haben sie, glaube ich, ja auch noch erlebt, mal so irgendwie vor was weiß ich wie vielen Jahren. Also das war eine geniale Veränderung, 30 Jahre lang. Das waren die schönsten Jahre im Leben meiner Mutter. Aber Kontakt zu ihrer Verwandtschaft, die ihr völliges, normales, in Anführungszeichen, Leben gelebt hat, hatte sie so gut wie keinen mehr. Das war einfach zu öde, da ging es immer nur um Geld und immer noch mehr und wie viele Aktien noch. Und das war nicht mehr die Welt meiner Mutter und ich war so dankbar dafür. Und als dann mein Vater in Ruhestand ging, dann hat sie ihn auch erwischt. Das war ja noch das Nonplusultra an dieser Sache, der ging dann auch mit und der hat ein wenig Wanderführer gemacht und der ist auch aufgeblüht, bei ihm waren es noch 20 Jahre gewesen. Die schönsten Jahre meiner Eltern. Aber als sie dann verstorben sind und dann die Beerdigungen waren, war dieser Unterschied deutlich zu merken. Bei der Bestattung meines Vaters in Schweinfurt, da waren noch ein paar Verwandte da, die halt in Schweinfurt aufgewachsen sind, also von diesem einen Onkel, wo ich das Buch mal gezeigt habe am 3. Oktober, dessen Frau, die hat da noch gelebt, die war bei der Bestattung da, aber im Ganzen gesehen relativ wenig. Dafür waren andere Leute da, aus der Kirchengemeinde, aus der Auferstehungskirche in Schweinfurt-Bergel, aus dem Seniorenkreis waren Leute da, da hat jemand die Orgel gespielt, ehrenamtlich, weil sie einfach so als Dankeschön, dann haben wir einen grandiosen Gottesdienst in dieser Kirche gefeiert. Und in der Gewissheit der Auferstehung sind wir dann zum Friedhof gegangen, um dort meinen Vater zur letzten Ruhe beizusetzen. Und dann einige Jahre später, als dann meine Mutter verstorben ist, da war es sogar noch deutlicher zu merken, das war dann im Landkreis Straubing schon, da war von ihrer eigenen Verwandtschaft keine einzige Person da gewesen. Niemand. Aber ansonsten waren Leute da. Die sind extra aus der Rhön über 300 oder 280 Kilometer zu dieser Bestattung gefahren und dann wieder 280 Kilometer zurück, um diese Bestattung einfach mit Liedern zu gestalten, so dass einfach die Dankbarkeit vorhanden war. Und als wir dann zusammen noch Kaffee getrunken haben in dem Seniorenzentrum, wo sie die letzten 4 Monate gelebt hat, da war das die neue Familie, in der meine Eltern aufgegangen sind. Wer sein Leben verliert, wer die Schwerpunkte an der richtigen Stelle setzt, der wird dieses Leben wieder erfahren. Der wird das vielleicht manchmal erleben, dass ein Schwert mitten durch die eigene Familie geht und keine Kontakte mehr zu Verwandten vorhanden sind. Aber er wird erfahren, dass Gott neue Verwandte schenkt, neue Mütter und Väter, neue Kinder und dass man mit ihnen gemeinsam diesen Weg des Glaubens geht. Man muss es nicht erzwingen. Man kann dankbar sein, wenn es wirklich anders, besser ist. Aber wenn es ist, dann wenigstens trotzdem getrost bitte den Weg weitergehen. Und als Gemeinde offen sein für solche Leute aus Afghanistan, aus dem Irak, wo die auch immer herkommen. Wirklich einladen, als Familie mit einbeziehen, Gesprächspartner sein, mit ihnen gemeinsam kochen, lachen, Wanderungen machen, Ausflüge machen. Es gibt so viele Möglichkeiten hier im Münchner Umfeld. Damit Matthäus 10 sich in beiderlei Gestalt im wörtlichen Sinn erfüllt. Loslassen und gewinnen, verlieren und was Neues erfahren. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.